Herzlich willkommen zur abschließenden Folge der Staffel Umwegdiplomatie, der 16. Staffel von Jüdische Geschichte kompakt, bei der wir von der Aufnahme der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehung vor 60 Jahren ausgehen, um über die staatliche Politik hinaus zu schauen und verschiedene zwischengesellschaftliche Themen in den Blick zu nehmen. Es freut mich sehr, hier heute drei Diskussionspartnerinnen zu begrüßen, die aus der gegenwärtigen Praxis dieser Beziehungen zwischen Deutschland und Israel auf zivilgesellschaftlicher Ebene kommen. Zunächst Jutta Veduwen, die Geschäftsführerin von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, kurz ASF, eine Organisation, die Ende der 1950er Jahre entstanden ist, um durch Freiwilligendienste und Begegnungsprogramme in Europa, Israel und den USA die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus bei jungen Menschen aus Deutschland und darüber hinaus zu fördern. Dann darf ich Lukas Welz begrüßen. Lukas Welz ist der Vorstandsvorsitzende von AMCHA Deutschland. AMCHA wurde 1987 in Israel als Selbsthilfeorganisation gegründet und unterstützt Überlebende der Shoah und ihre Nachkommen in Israel mit psychosozialer Hilfe. In Deutschland engagiert sich AMCHA neben der finanziellen Unterstützung der Arbeit von AMCHA in Israel in der, und da zitiere ich von der Webseite, öffentlichen und fachlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust, aber auch anderen kollektiven Gewalterfahrungen. Mit Maya Soyref darf ich die Geschäftsführerin des New Israel Fund Deutschland begrüßen. Der New Israel Fund, kurz NIF, wurde 1979 von liberalen Juden und Jüdinnen in den USA gegründet und besteht in Deutschland seit 2014. Der NIF fördert die demokratische israelische Zivilgesellschaft finanziell und ideell, unterhält in Deutschland ein Bildungsprogramm zu Israel und organisiert Veranstaltungen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Israel. Mein Name ist Amir Teilhaber und ich bin der Moderator dieser Folge. Ich bin Historiker am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam und Full Disclosure in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit einer der beiden Vorstandsvorsitzenden des New Israel Fund in Deutschland. Die Podcast-Staffel Umwegdiplomatie will die gesellschaftlichen Facetten der deutsch-israelischen Beziehungen und ihren geschichtlichen Entwicklungen diskutieren. Und so ist Ziel unseres Gespräches heute zu beleuchten, welche Bedeutung die deutsch-israelische Geschichte und ihre Entwicklung für zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie die eure hat. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an die Geschichte dieser Beziehungen denkt? Gab es Ereignisse, die von besonderer Bedeutung sind für das Selbstverständnis oder auch die konkrete Arbeit eurer Organisation? Und zur Geschichte eurer Organisation, die ja auch wichtige Bestandteile dieser binationalen Beziehungen sind. Wie hat sich eure Arbeit mit der Zeit oder aufgrund von einschneidenden Ereignissen gewandelt? Und zu guter Letzt, welche Bedeutung spielt in diesen Beziehungen zu Israel die deutsch-deutsche Geschichte, also die Geschichte der BRD und der DDR und auch seit der Wiedervereinigung?
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gehört mit zu den WegbereiterInnen der diplomatischen Beziehungen, über die wir jetzt ja in diesem Jahr nochmal besonders sprechen, also mit dem 60. Jahrestag des Beginns der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wurde, wie Amir, du vorhin schon gesagt hast, 1958 gegründet und im Gründungsaufruf wird Israel schon erwähnt. Die Idee damals war, dass Freiwilligendienste in verschiedenen Ländern, die von den Nationalsozialisten überfallen wurden oder in denen viele Nachkommen von Verfolgten und von Opfern der nationalsozialistischen Vergangenheit lebten und leben. Und neben Polen und der Sowjetunion wurde eben Israel genannt als das Land, in dem die meisten Menschen leben, die unter der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung gelitten hatten. 1958 wurden dann auch Versuche unternommen, eben Kontakte zu Menschen in Israel, zu staatlichen Institutionen in Israel herzustellen. Und es dauerte dann 3 Jahre, bis ein Kibbuz gefunden wurde, der Freiwillige aus Deutschland von Aktion Sühnezeichen aufnehmen wollte, der Kibbuz Uri in der Negerwüste. Und im April 1961 sollten die ersten Freiwilligen dann dorthin ausreisen, um mitzuhelfen in dem Kibbuz. Und kurz bevor die Ausreise stattfand, wurde Adolf Eichmann in Argentinien geschnappt und es fand in Jerusalem der Eichmann-Prozess statt, wo ja das erste Mal auch innerhalb Israels dann öffentlich über die Shoah gesprochen wurde, getrauert wurde, die Traumata deutlich wurden. Und zu dem Zeitpunkt haben die Kibbutznikim dann gesagt, also wir sehen gerade nicht, dass Freiwillige aus Deutschland kommen sollten. Und deshalb wurde diese Ausreise nochmal verschoben. Und seit Herbst 1961 sind Freiwillige aus der Bundesrepublik in Israel. Also es hat diese einjährigen oder teilweise auch als Zivildienst anderthalbjährigen Dienste nicht aus der DDR herausgegeben. Das war staatlich untersagt, sondern diese Freiwilligendienste hat es nur aus der Bundesrepublik herausgegeben. Bis dann natürlich bis zur Transformation, bis zur Wende. Genau. Und seit 1961 hat es dann Freiwillige in Israel gegeben, also 4 Jahre, bevor die diplomatischen Beziehungen aufgenommen wurden. Und insofern sagen wir immer, wir gehören mit zu den WegbereiterInnen, aber sind natürlich nicht die einzigen WegbereiterInnen. Also es hat Studierendengruppen gegeben, es hat Kirchengemeinden gegeben. Also seit den 50er Jahren hat es Begegnungen auch in Israel gegeben. Und die Begegnungen haben tatsächlich mit, also ein großer Schwerpunkt war natürlich, dass es Kontakte zu deutschsprachigen Überlebenden gegeben hat. Also da hat es immer eine starke Verbindung gegeben, aber natürlich auch viele deutschsprachige Überlebende, die abgelehnt haben, jungen Menschen aus Deutschland zu begegnen. Und es hat aber auch immer Kontakte zu staatlichen Institutionen gegeben. Also es hat sofort mit der ersten Gruppe eine Begegnung, mit den ersten Gruppenbegegnungen mit Ben Gurion gegeben und Teddy Kollek in Jerusalem hat die Arbeit stark unterstützt. Also es ist ein zivilgesellschaftlicher Austausch, aber immer auch Berührung mit einem staatlichen Austausch.
Und wenn ich da einhaken darf, seit 1961 lässt sich in etwa nachzeichnen, ob sich die Beziehungen dann intensiviert haben. Gab es bestimmte Konjunkturen? Da sind ja auch eine ganze Reihe von Kriegen zwischen Israel und einigen seiner Nachbarn. Da ist die deutsche Wiedervereinigung unter anderem auch dann die von staatlicher Seite in Deutschland getragene Gedenkkultur. An späterem Zeitpunkt, ab den 1980er Jahren, nimmt das ja zu. Wie hat das eure Arbeit beeinflusst oder wie hat das die Entwicklung auch von Aktions-Sühnezeichen Friedensdienste beeinflusst?
Ich kann vielleicht erstmal auf die Gedenkkultur in Deutschland eingehen. Die Gedenkkultur in Deutschland hat ja auch verschiedene Phasen durchlaufen, also von einer Verleugnung, einer Vertuschung der Kontinuitäten, auch der personellen Kontinuitäten. Also man kann auf alle Fälle sagen, dass Aktion Sühnezeichen Friedensdienste mit zu den InitiatorInnen einer Gedenkkultur von unten gehört. Also dass wir seit 1958 und im Prinzip auch schon davor sowohl im kirchlichen als auch im säkularen als auch im politischen Raum mit einer starken zivilgesellschaftlichen Stimme Gedenken, eine kritische Auseinandersetzung mit NS-Geschichte eingefordert haben, ähnlich wie das Geschichtsinitiativen und Geschichtswerkstätten in bestimmten Stadtteilen gemacht haben und dass wir uns auch für ein sensibles Gespür und ein Zuhören gegenüber den Menschen eingesetzt haben, die Nachkommen von Verfolgten sind oder selber überlebt haben. Und das betrifft natürlich ganz stark Menschen, die die Shoah überlebt haben oder Angehörige verloren haben und insofern betroffen waren. Es betrifft aber auch verfolgte Sinti und Roma. Es betrifft verfolgte ZwangsarbeiterInnen, die ja oft, wenn es Begegnungen in der ehemaligen Sowjetunion gab, doppelt verfolgt waren, dann auch nochmal stalinistisch verfolgt waren. Und insofern hat Sühnezeichen eine Gedenkkultur mitgeprägt, die uns heute normal erscheint oder die uns heute wie ein Mainstream erscheint. Also manchmal wirkt es so, als wären wir in Bezug auf die Gedenkkultur im Mainstream angekommen, also wo wir früher vielleicht rebellischer wirkten, aber ich würde das auch eher umgekehrt sehen, dass ich sage, die Gedenkkultur ist von Aktion Sühnezeichen mitgeprägt worden und eingefordert worden. Und es sind dadurch auch politische Prozesse in Gang gesetzt worden. Also das kann man auf alle Fälle sagen. Und natürlich ist es auch immer leichter gewesen mit einem größeren Abstand zur Zeit des Nationalsozialismus. Also Entschädigungszahlungen, auch das haben wir ganz stark immer gefordert. Also es hat immer politische Forderungen gegeben, sind ja oft sehr verzögert erst umgesetzt worden. wo gar nicht mehr so viele Menschen lebten, die das betroffen hat. Na, aber das trifft jetzt mal die Gedenkkultur, also dass wir versucht haben, politischen Einfluss zu nehmen und das an vielen Stellen auch gelungen ist. Die Freiwilligendienste, die wir machen, sind da noch mal was ganz anderes. Also bei den Freiwilligendiensten geht es darum, dass junge Menschen in einer gewissen Zeit ihres Lebens sich für ein Jahr freiwillig verpflichten oder freiwillig engagieren und total viel lernen. Also lernen in der Begegnung mit Menschen viel lernen, neue Geschichten lernen, neue Perspektiven in den Ländern lernen, Menschen begegnen, die sie bereichern, die sie manchmal auch in Frage stellen. Und die Menschen, die mit uns ein Jahr im Ausland sind, also bleiben wir jetzt mal bei Israel, lernen eine Realität kennen und lernen, differenzierte Bilder kennenzulernen. Also nicht den Klischees zu folgen, sondern sie lernen Menschen kennen, hören Menschen zu und werden dadurch eben bereichert. Und natürlich auch das jetzt nochmal die Frage, die du gestellt hast. Also natürlich haben alle politischen Ereignisse, die in Israel oder im Nahen Osten oder auch drumherum passiert sind, haben immer auch unsere Freiwilligen betroffen. Also wenn Kriege stattgefunden haben, hat das die erste Intifada, die zweite Intifada, der Yom Kippur-Krieg, der Sechstagekrieg. Alle Kriege und politischen Ereignisse haben zu Debatten, Diskussionen innerhalb der Freiwilligengruppen geführt, aber haben natürlich unsere Freiwilligen auch berührt. Und das Besondere, wenn die für ein Jahr oder anderthalb Jahre dort im Ausland waren, ist, dass sie eben genau die Komplexität dieses Konfliktes besser verstanden haben, als man das eben an der Oberfläche oft tut, wenn man nur hier kurze Nachrichten in der Öffentlichkeit mitbekommt, ne?
Das ist in der Tat auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich Freiwillige von Aktion Sündzeichen Friedensdienste in Jerusalem getroffen habe. Lukas Amcha ist ja Ende der 80er Jahre entstanden in Israel und sehr schnell von deutscher Seite unterstützt worden. Dann aber auch im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland unterstützt worden. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie da auch heute drüber bei euch diskutiert wird oder was das für euch bedeutet, dieser Zeitraum oder diese Zeit der Entstehung?
Ja, ich kann ganz gut anknüpfen an das, was Jutta Wiluben gesagt hat. Amcha in Israel und auch in Deutschland, es konnte auf dieses Fundament aufbauen, auf das Akteure wie Aktion Sühnezeichen, die Geschichtswerkstätten und andere schon eine Grundlage geschaffen haben. Das zivilgesellschaftliche Engagement, das kritische Hinterfragen geleisteter Entschädigungspraxis oder überhaupt der Anerkennung von nationalsozialistischem Unrecht hat sozusagen die Gründung von Amcha in Deutschland wesentlich beeinflusst. Und ein zweites wichtiges Ereignis oder Zeitraum war, dass zunehmend die psychologischen Konsequenzen von Gewalterfahrungen im weitesten Sinne in verschiedenen Regionen der Welt eigentlich auch stärker verstanden wurden, sich Ansätze entwickelt haben, die auch menschenrechtsorientierte Beziehungen herstellen, die eben nicht nur psychologische Psychotherapien in einem klinischen Rahmen sieht, sondern immer auch das gesellschaftliche Umfeld und politische Antworten auf Gewalterfahrungen mit eingeschlossen hat. Sehr stark in Südamerika, auch in Europa und Deutschland vor allem auch die psychosozialen Zentren und bei Amcha auch Akteure, selbst Holocaust-Überlebende, die als Psychologen festgestellt haben, dass es keine adäquate Unterstützung für Überlebende auch nicht in Israel gab und die dann eben Amcha in einer kleinen Jerusalemer Wohnung gegründet haben und dann schon ein Jahr später in Deutschland Akteure davon erfahren haben, die gesagt haben, das ist genau das, was es jetzt auch braucht und was fehlt. Also wir haben den politischen Kampf um die Anerkennung von nationalsozialistischem Unrecht, wir haben eine ungerechte Entschädigungspraxis, an der immer wieder Kritik geübt wurde, es vielleicht Verbesserungen gab, aber die Spätfolgen, also die langfristigen Folgen der nationalsozialistischen Verfolgung, die sehen wir jetzt stärker und wir sehen aber auch, dass es darauf nicht nur eine klinische Antwort braucht in Form von Traumabehandlungen und anderen psychosozialen Angeboten, sondern eben auch eine gesellschaftspolitische Antwort braucht, um genau dieses wichtige Element der Anerkennung und auch der Gemeinschaft, die eben aus Sicht von Amcha, aber auch viele andere psychosoziale Akteure zentral sind, dem gerecht zu werden. Und das Besondere bei Amcha ist dann vielleicht noch in Deutschland, dass eben auch schon 1988 ein Unterstützungskreis sich in der DDR gefunden hat. Ein wichtiges zentrales Ereignis, was man durchaus auch kritisch beleuchten kann in seinen Ergebnissen und in der Diskussion, war auf jeden Fall der Beschluss der Volkskammer, zur Verantwortungsübernahme der nationalsozialistischen Verbrechen und also auch aus DDR-Sicht, die ja bis dahin immer gesagt hat, wir sind sozusagen der antifaschistische Staat, der keine Verantwortung für die NS-Verbrechen trägt. Und dieser Beschluss der Volkskammer hat eben zu einer veränderten Haltung geführt. Die Anerkennung war zunächst symbolisch und es ist dann gelungen zu sagen, es braucht auch eine materielle Anerkennung, die dann, und das war sozusagen die einzige mir bekannte materielle Anerkennung der Verantwortung der DDR gegenüber den NS-Verbrechen in einer Spende, kann man sagen, damals gab es ja keine Stiftung zu DDR-Zeiten, an AMCHA geleistet wurde. Und es gab gleichzeitig auch einen Freundeskreis in Westdeutschland und nach der Deutschen Einheit haben sich dann beide Kreise zusammengefunden und bilden damit AMCHA Deutschland. Aber zentral ist eben das, was Jutta Weduwen auch gesagt hat, dieses zivilgesellschaftliche Engagement, was es brauchte und das Verständnis dafür, dass es eben nicht reicht, staatliches Handeln zu kritisieren, sondern auch nicht nur das zu tun, sondern eben auch darüber hinausgehend Formen der Unterstützung und der Verbindung herzustellen, um zu ermöglichen, was damals sowohl aus erinnerungspolitischer und kultureller Sicht als auch aus der psychosozialen und dem traumatologischen Stand der Dinge zeitgemäß erschien und weiterhin zeitgemäß ist.
Vielen Dank, dass du das so eindrücklich beschrieben hast, also was das auch mit der Entwicklung, ja, und was ja auch eine globale Entwicklung der Psychologie und des Verständnisses von Psychologie und Gesellschaft und wie das in Wechselwirkung ist. Das so einzuordnen, ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Aber ich würde gerne das, was du meintest, vom gesellschaftlichen Engagement über die Kritik am Staat hinaus gerne nochmal zum Aufhänger nehmen, weil das ja Maya auch sehr zentral ist für den Ursprungsgedanken des New Israel Fund und aber eigentlich seit über 40 Jahren gleich geblieben ist und nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch in mehreren Ländern Anschluss gefunden hat. Kannst du ein bisschen uns noch etwas erzählen, wie du, Geschäftsführerin des New Israel Fund Deutschlands, darauf schaust?
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Wie schon erwähnt wurde, der New Israel Fund in den USA gegründet 1979 als Partnerschaft zwischen jüdischen Communities, jüdischen Gemeinden in den USA und Israelis. Das fand damals statt im Kontext der zunächst wirtschaftlichen Liberalisierung des Landes in Israel, aber natürlich auch weltweit. Und im Kontext dessen, dass in dieser Zeit die Zivilgesellschaft oder zumindest die Vorstellung von Zivilgesellschaft, wie wir sie heute haben, entstanden ist. Und vor dem Hintergrund eben in den jüdischen Gemeinden in den USA, die natürlich auch stark verwurzelt waren oder stark verbunden waren mit zum Beispiel der Civil Rights Bewegung in den USA, die Idee stand zu sagen, wir müssen jetzt zivilgesellschaftliche AkteurInnen in Israel unterstützen. Das ist unsere Form des Engagements für Israel. Es reicht nicht, einfach nur das Land aufzubauen, in Anführungszeichen. Also das heißt Straßen, Häuser und so weiter und so fort, alles, was physische Infrastruktur ist. Sondern es braucht eine Zivilgesellschaft, die die Gesellschaft dabei unterstützen kann, die Ideale der israelischen Unabhängigkeitserklärung zu verwirklichen, die nämlich vorsieht, dass alle BürgerInnen des Landes selbe Rechte haben sollen, egal welches Geschlecht sie haben, welche Religion oder Rasse, so hieß es zumindest damals in dem Text. Und das war die Ursprungsidee. Und von Anfang an war natürlich auch das Thema Frieden mit den PalästinenserInnen, Zusammenleben mit arabischen oder palästinensischen Israelis ein zentrales Thema. Aber das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das aus dem Engagement für Israel heraus diese Idee entstanden ist. Das war 1979 und der NRF Deutschland, du hast es ja schon erwähnt, gibt es seit 2014, also etwas kürzer und auch etwas kürzer als die anderen hier vertretenen Organisationen. NRF Deutschland ist eine der Schwesterorganisationen und die Frage stellt sich natürlich, wie lässt sich dieser Gedanke hier übertragen? Der NRF Deutschland wurde gegründet von einem Schweizer, der auch mit dem Hintergrund von den Erfahrungen der NRF in Schweiz hierher kam und gesagt hat, warum gibt es hier eigentlich so etwas nicht? Und das heißt, das war auch zu einem gewissen Teil Ausdruck der sich wandelnden jüdischen Öffentlichkeit in Deutschland, würde ich sagen. Also wenn man sich anschaut, welche Personen da involviert waren, das waren sowohl Menschen aus der jüdischen Diaspora aus Deutschland und eben eine Person aus der Schweiz. Das waren sowohl Israelis, die in Deutschland leben, von denen ja jetzt auch in den letzten 10 und 11 Jahren immer noch mehr Leute dazugekommen sind. Und das waren auch Menschen, die sonst aus der jüdischen Diaspora kommen, die vielleicht einen familiären Bezug zu Deutschland hatten, sodass ihre Großeltern oder Eltern oder Urgroßeltern aus Deutschland geflohen sind vor dem Nationalsozialismus oder auch darüber hinaus, die dann in den USA waren beispielsweise und dann nach Deutschland gekommen sind. Und Ausdruck dessen war eben auch zu sagen, was können wir jetzt tun, um die Zivilgesellschaft zu unterstützen? Das heißt konkret Organisationen, die sich für ein demokratisches Israel einsetzen, wo es Gleichberechtigung gibt, wo Bürgerrechte geachtet werden, ein sicheres Israel und eins, was in Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Das ist eigentlich, wie man das zusammenfassen kann. Und das bringt natürlich einige Unterschiede mit sich. Also ich hatte erwähnt, dass in den USA NAF getragen wird von den progressiven jüdischen Gemeinden, dem Bezug unter anderem zu dem Civil Rights Movement, wo das auch zum Selbstverständnis der jüdischen Gemeinden dazugehört, sich für diese Themen zu engagieren. Und in Deutschland ist ja die Struktur der jüdischen Communities ganz anders. Der allergrößte Teil der jüdischen Menschen kommt ja nach wie vor aus den postsowjetischen Ländern. Es ist auch eine ganz andere soziale oder materielle Situation. Und es gibt nicht diese Art von philanthropischer Kultur auch unbedingt, die es zum Beispiel in den USA gibt. Das heißt, als NAF Deutschland war von Anfang an klar, dass Unterstützung für die Zivilgesellschaft ein breiter gefasster Begriff sein muss als nur das Sammeln von Spenden. Und das Besondere ist auch, dass wir, und das, glaube ich, eine schöne Verbindung zu Aktion Sühnezeichen und zu AMRA, dass wir sowohl jüdische als auch nichtjüdische Mitglieder haben, weil es gibt ja in Deutschland sehr viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen eine sehr enge Beziehung zu Israel pflegen, die dort Freundinnen haben, die dort eine Zeit ihres Lebens verbracht haben, sei das aus dem Freiwilligendienst oder aus dem Studium oder über ihre Gemeinden oder wie auch immer. Und wir sehen viele Menschen, denen die Zukunft Israels im Herzen liegt, die sich große Sorgen machen und die eigentlich nach einem Ort suchen, wo sie sich engagieren können, um dazu beizutragen, dass es eben ein demokratisches und friedliches Israel gibt. Insofern glaube ich, aufgrund dieser Besonderheit und natürlich der Lage, dass einfach aufgrund der historischen Gegebenheiten der Shoah es ja auch einfach nicht diese Kontinuitäten des jüdischen Lebens gibt, wie beispielsweise in den USA, ist NRF in Deutschland so ein bisschen ein Sonderfall und natürlich ganz klar geformt durch die deutsche jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Ich möchte gerne da weitergehen oder da weiter drüber sprechen, was du meintest, dass es ja viele Leute gibt, die aufgrund verschiedener Erfahrungen in Israel auch teilweise sehr intensive Beziehungen haben zu Israel. Und wie Jutta Edouin schon sagte, ja, Leute, die ein Jahr in Israel leben, haben sicherlich sehr starke und sehr eindrückliche Erfahrungen, die auch dann dazu führen, dass es ein differenzierteres Bild gibt, differenziertere Betrachtungsweisen, Möglichkeiten, auch Israel in seiner Komplexität vielleicht etwas besser nachvollziehen zu können. Das ist aber nicht der Fall für alle. Nicht alle Deutsche sind schon mal in Israel gewesen und schon gar nicht für so eine längere Zeit. Und laut der letzten Studie der Bertelsmann Stiftung zu den gegenseitigen Einstellungen von Deutschen und Israelis von 2025, also von diesem Jahr, sinkt in Deutschland die Sympathie für Israel gesamtgesellschaftlich. Ja, hat 2021 noch 46% der befragten Deutschen eine positive Einstellung zu Israel, waren es dieses Jahr nur noch 36%. Und das ist eine Entwicklung, die schon vor den Massakern der Hamas und des islamischen Dschihads am 7. Oktober und dem Krieg und der Zerstörung Gazas mit den Zehntausenden von Toten seither eingesetzt hatte. Ja, also bereits in der 2022 erschienenen Studie der Bertelsmann Stiftung schreiben die Autoren von Verbundenheit und Entfremdung zwischen Deutschen und Israelis. Die Verantwortlichen der letzten Studie, also von 2025, schreiben, viele jüngere Deutsche bejahen die Bedeutung der Shoah für die Gegenwart, ziehen daraus jedoch eher universelle Lehren für die Wahrung der Menschenrechte und das Völkerrecht, weniger eine spezifische Verantwortung für das jüdische Volk oder gar den Staat Israel. Was bedeuten diese Entwicklungen für eure Arbeit und wie blickt ihr in dieser Gemengelage auf die deutsch-israelischen Beziehungen heute?
Also seit dem Massaker, dem Anschlag, den die Hamas auf Israel verübt hat oder auf Menschen in Israel, vor allem ZivilistInnen in Israel verübt hat, haben wir ja zunächst erstmal kurz auch eine Phase gehabt, wo es ein stärkeres Verständnis auch für diese fatalen Dimensionen des Nahostkonfliktes oder des israelisch-palästinensischen Konfliktes oder der Konflikte im Nahen Osten gehabt. Also es hat eine kurze Phase auch der Empathie gegeben dafür oder ein Verständnis dafür, dass es islamistische Kräfte gibt, die die Existenz Israels auslöschen wollen. Das ist ja das Massaker am 7. Oktober hochgerechnet, bedeutet, dass jedes jüdische Leben, was dort anzutreffen war, sollte ausgelöscht werden und damit eben auch die Existenz Israels. Wir haben gleichzeitig auch beobachtet, dass sehr schnell nach dem 7. Oktober also diese Empathie nachgelassen hat, beziehungsweise diese Empathie und die Anteilnahme in bestimmten Kreisen auch nicht vorhanden war. Und auch das ist eine komplexe Debatte. Wir haben eine internationale Debatte darin, aber wir haben erlebt, dass die ein Verständnis für die Komplexität des Konfliktes, die notwendig ist, um nicht zu polarisieren, um nicht affekthaft bestimmte Seiten in Opfer und Täter in Schwarz und Weiß einzuteilen, seit dem 7. Oktober noch schwieriger geworden ist. Das erleben wir. Also, und das, was uns im Moment fehlt, ist, dass wir Zeit haben, um uns mit dieser Komplexität des Konfliktes auseinanderzusetzen. Also zu sagen, es geht nicht nur um Israelis und PalästinenserInnen, es geht nicht nur um die IDF und die Hamas, sondern es ist ein größeres Bild, es gehört die Hisbollah dazu, es gehört der Iran dazu. Also natürlich hat es auch stellenweise dafür ein Verständnis gegeben, als es Angriffe der Hisbollah gegeben hat und als es dann eben auch die Angriffe aus dem Iran gegeben hat. Aber es gibt eben auch einen starken Affekt, das unterkomplex zu sehen, so. Und das, was wir auch erleben seit dem 7. Oktober mit dem Kriegszustand und auch mit Reisewarnungen, die ja für Reisen nach Israel ausgesprochen wurden, dass es kaum mehr Jugendaustausch gibt. Fast alle Freiwilligendienste wurden eingestellt. Wir haben jetzt seit September wieder zwei Freiwillige da, hatten aber 2 Jahre lang keine Freiwilligen dorten. Und das, was wir sehen, ist, dass die konkrete Erfahrung, die konkrete Begegnung fehlt. Dass es eben nicht das ist, was oft in den Medien so rüberschwappt, also die Unterkomplexität, die oft rüberschwappt, sondern dass man in Israel oder in der Region auch im Kontakt mit PalästinenserInnen eine Vielfalt von Meinungen, von Perspektiven kennenlernt und darüber im Austausch ist, darüber ins Nachdenken kommt und die auch mit anderen teilt. Und das ist wirklich eklatant. Also das, was seit dem 7. Oktober passiert ist, ist wirklich ein Einbruch der deutsch-israelischen Beziehungen auf der Begegnungsebene und dadurch eben auch eine fehlende Chance, Menschen kennenzulernen und unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Mir geht es darum, wenn Freiwillige jetzt auch nach Israel gehen, mir geht es nicht darum, dass sie am Ende rauskommen und sagen, ich habe jetzt verstanden, 1, 2, 3, 4, 5 ist richtig. Sondern oft wird der Satz gesagt von Freiwilligen, am Ende hatte ich das Gefühl, ich habe noch viel mehr Fragen, als ich am Anfang hatte. Und das finde ich gut. Also genauso soll es sein. Also es soll nicht dieses Bekenntnishafte sein, sondern es soll auch ein Inhalten sein. Und diese Erfahrungen werden im Moment weniger gemacht. Also das Bild, was im Moment von Israel besteht, ist ganz stark geprägt und das tatsächlich seit dem 7. Oktober von Smotrich und von Ben-Gvir und von Netanyahu. Und das, was verloren geht, ist eben das Bild davon, was man jetzt ja auch sieht, dass schon auch viele Menschen in Israel wollen, dass der Krieg zu Ende ist und nicht nur für die Befreiung der Geiseln, sondern dass viele Menschen in Israel, abgesehen von der Sicherheitsfrage, natürlich möglichst in Sicherheit und Frieden leben wollen und nicht das Land anderer Menschen annektieren wollen. Also, dass es da eben auch eine Sicherheitsfrage gibt. Und all diese Zwischentöne gehen im Moment verloren. Ich habe Hoffnung, dass wir jetzt wieder auf einen Weg kommen, wo diese Begegnungen stattfinden können. Aber die sind in den letzten Jahren eingebrochen. Und diese Frage, warum ist es so, dass die Sympathie in Deutschland für Israel laut den Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung rückläufig sind? Ich glaube, auch das ist eine komplexe Frage. Also auch da spielen an Stellen auch antisemitische Bilder eine Rolle, also ein antisemitischer Blick auf Israel, womit ich aber nicht sage, dass eine kritische Haltung gegenüber bestimmten Akteuren in Israel automatisch antisemitisch konnotiert ist oder also mit einem Vorwurf dessen gelesen wird. Aber natürlich können in einer Wahrnehmung von Israel und der politischen Entwicklung antisemitische Vorannahmen eine Rolle spielen. Und mit unserer Begegnung und mit unseren Freiwilligendiensten können wir dazu beitragen, dass eine Vielfalt von Perspektiven kennengelernt wird und dass man die eben auch zurückdreht. Und dazu tragen auch die unterschiedlichen Projekte und Einsatzstellen bei. Also wir und die Freiwilligen arbeiten mit Shoah-Überlebenden, die Freiwilligen arbeiten mit Menschen mit Behinderungen. In allen sozialen Projekten haben sie Kontakte zur palästinensischen Bevölkerung Israels. Sie arbeiten in Koexistenzprojekten. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen bereichern auch die Freiwilligen untereinander. Also auch das ist wichtig, ne? Also, dass wir eine Vielfalt von Erfahrungen und Erlebnissen haben und dass die untereinander ausgetauscht werden.
Ich würde, glaube ich, nur kurz dazu ergänzen wollen, dass erstens, also natürlich war der 7. Oktober eine Zäsur, aber ich finde auch wichtig zu sehen, dass viele der Entwicklungen, wie du ja auch in der Anmoderation dargestellt hast, davor schon da waren und wir sehen das seit dem 7. Oktober irgendwie unter dem Brennglas, ne? Das sehen wir natürlich auch insbesondere in den Schulen, wo wir mit einem Bildungsprogramm aktiv sind und wo wir natürlich sehen, dass die Schwierigkeit, über das Thema zu sprechen und mit den teilweise auch sehr emotionalen Reaktionen von SchülerInnen umzugehen oder mit den verschiedenen Narrativen und familiären Verstreckungen und so weiter, der Rolle von Falschnachrichten und so weiter. Das war ja alles vor dem 7. Oktober da und jetzt sozusagen on Steroids, wie ein israelischer Kollege mir mal gesagt hat. Mir ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass es natürlich auch diesen starke Kluft vielleicht zwischen der Israel-Solidarisierung auf der staatlichen Ebene und den Israel-Flaggen vor den Rathäusern und dem, was vielleicht in der breiten Bevölkerung, sag ich mal, gespürt wird und gefühlt wird und gedacht wird, dass auch das war ja davor schon da. Und tatsächlich habe ich aber den Eindruck, dass jetzt gerade in den letzten Monaten es kippt und das macht mir auch sehr große Sorgen. Nicht, weil ich das nicht wichtig finde, dass Menschen für Menschenrechte und für humanitäre Hilfe auf die Straße gehen. Ich finde das gut, dass Leuten das wichtig ist und dass sie sich einsetzen und dass sie das nicht kalt lässt. Aber wir sehen leider aus, und das ist genau der Punkt, den Jutta ja auch schon gemacht hat, natürlich ist nicht jede Kritik an israelischer Politik und an der Kriegsführung in Gaza antisemitisch. Und gleichzeitig sehen wir ja diesen Anstieg in Antisemitismus und in antisemitischen Gewalttaten und eine große Entsolidarisierung, die jüdische Menschen auch in Deutschland seit dem 7. Oktober beschreiben. Und die Zahlen, die wir haben, sind auch nur die Spitze des Eisberges. Davon bin ich überzeugt, auch gerade von den Anekdoten, die ich höre, von den Bedrohungen, die die Menschen im Alltag wahrnehmen und so weiter und so fort. Und das ist, was es mir sehr, sehr große Sorgen macht, weil wir, glaube ich, damit auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich zu kämpfen haben werden. Mein Punkt mit der Arbeit als NRF, und das war auch schon vor dem 7. Oktober so, aber hat seitdem nochmal in Relevanz gewonnen, ist eben zu sagen, es muss sich doch gar nicht widersprechen. Also vielmehr müssen wir doch sagen, was bedeutet eigentlich, solidarisch mit Israel zu sein? Was bedeutet, für die Sicherheit Israels einzustehen? Das müssen wir eigentlich problematisieren oder das müssen wir mit Werten füllen und mit Inhalten füllen. Und das muss doch eigentlich heißen, in einer jetzigen Situation, wo Israel außenpolitisch wie auch innenpolitisch existenziellen Bedrohungen ausgesetzt ist, muss das doch heißen, dass die deutsche Gesellschaft an der Seite von der israelischen Zivilgesellschaft steht, die die demokratischen Werte vertreten, die wir auch hier in Deutschland vertreten wollen, die sich für Menschenrechte einsetzen und so weiter und so fort. Und ein Teil dessen ist auch einfach, dass Israel so als Monolith gesehen wird oder als Blackbox und die gesellschaftlichen Aushandlungen gar nicht, die überall stattfinden und dort eben auch, nicht in ausreichendem Maße kenntlich gemacht werden. Insofern bekräftige ich eigentlich nur das, was Jutta schon gesagt hat, aber eben mit dem Zusatz, dass ich eigentlich gerne auch dieses Label pro-Israel redefinieren möchte, weil natürlich gibt es eine deutsche Verantwortung für das jüdische Volk und auch für den jüdischen Staat und für die Menschen, die dort leben. Aber was heißt das denn in der jetzigen Situation? Das ist das, worüber wir diskutieren müssen, nicht um die Solidarität mit Israel aus dem Fenster zu werfen, sondern um sie in Einklang zu bringen mit unserer auch historisch bedingten Verpflichtung gegenüber Menschenrechte und internationalem Recht.
Diesen Topos, dass die Überlebenden des Holocausts bald nicht mehr da sein werden, um uns über die Schrecken dieser Zeit und dem, was sie erfahren haben, zu erzählen, das mit uns zu teilen, den gibt es schon länger, also bestimmt schon seit 20 Jahren, aber mittlerweile wird es mehr und mehr Realität. Ihr arbeitet auch mit den Nachfahren, also Amcha in Israel arbeitet auch mit den Nachfahren von Holocaust-Überlebenden. Und auch jetzt am 7. Oktober und in der Zeit danach sind auch Holocaust-Überlebende betroffen gewesen von dem Überfall von Hamas und den anderen terroristischen Gruppierungen. Was bedeutet das für eure Arbeit und was bedeutet das aber auch für eure Arbeit, wenn ihr seht, dass gesamtgesellschaftlich da einiges ins Wanken kommt, was die deutsch-israelischen Beziehungen angeht, aber auch was vermeintlich an Lehren aus dem Holocaust gezogen werden?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Vielleicht vorweg, mit der Gründung von AMCHA und dem Fokus auf die individuellen Bedürfnisse der Überlebenden ist schon deutlich, dass ja so ein bisschen gebrochen wird mit diesem Topos der Überhöhung von Überlebenden, was ja auch ganz oft passiert als letzte Zeugen und der Erwartung auch sozusagen, wenn die Überle solange die Überlebenden als ZeitzeugInnen sprechen können, dann haben wir starke Stimmen für die Demokratie und gegen das Vergessen und damit auch eine Zuspitzung sozusagen der Verantwortung für Überlebende oder auch die Zuschreibung von Überlebenden als ZeitzeugInnen, die sie vielleicht gar nicht sein möchten, weil sie sich nicht erinnern wollen, weil sie sich nicht erinnern können, weil sie zum Beispiel auch zu jung waren. Menschen, die heute die Shoah überlebt haben, sind mehrheitlich Kinder oder Babyüberlebende, die also selbst sehr eingeschränkte, lebendige Erinnerungen haben können an die Zeit der Verfolgung, aber natürlich wichtige Impulse und Erinnerungen teilen können aus ihrer Familie, aus dem Aufwachsen in so einer Familie und dem, was sie vielleicht dann trotzdem auch als kleines Kind mitbekommen haben. Und Überlebende der Shoah sind auch nicht nur Opfer sozusagen, sondern sie sind eben in ihrem Menschsein. Und das ist eben, was Amcha versucht, in den Fokus zu stellen. Sehr vielschichtig, haben vielschichtigen Umgang auch wiederum mit den eigenen Erfahrungen ihrer Familie, also was sie auch an Kinder weitergeben oder nicht weitergeben, wie sie damit umgehen. Und das ist dann wiederum die Komplexität von dem, was man transgenerationales Trauma nennt, also wie auch Kinder dann von Überlebenden, die heute ja selbst zum Teil auch 80 Jahre alt schon sind, damit aufgewachsen sind, was sie für Erfahrungen und dann auch psychosoziale Spätfolgen dieser Sozialisation erfahren haben. Und das kennzeichnet aber eben auch, dass AMCHA primär eine humanitäre Organisation ist, in der viele verschiedene auch politische Meinungen bestehen. Und es gibt natürlich gerade staatlicherseits in Israel, in Deutschland, viele Versuche natürlich, ja, eine Lesart, was sind die Konsequenzen der Shoah, was haben wir politisch auch daraus gezogen, zu definieren, in beiden Ländern auf sehr unterschiedlichen Art und Weisen. Und das ist aber nicht immer zwangsläufig das, was die Menschen auch, die sie würden sich nicht alle darunter vereinen können und sagen, also jetzt zum Beispiel der israelische Narrativ über die Shoah, der sich ja auch ändert. Da gibt es welche, die würden dem zustimmen und andere würden das sehr kritisch sehen. Und ich glaube, für uns ist einfach wichtig, da diese Vielfältigkeit und diese Vielfalt auch zuzulassen, zu zeigen, sichtbar zu machen, weil genau am Ende natürlich immer auch die Frage ist, also wenn dieses Mantra der letzten ZeugInnen, was ich eben auch seit 20 Jahren kenne, immer wiederholt wird und in Stein gemeißelt wird und in diese Erwartung projiziert wird, dass das sozusagen auch die Lösung ist und was passiert, wenn die Menschen nicht mehr leben, damit wird ja die Verantwortung, die eigene Verantwortung auch damit umzugehen, ein Stück weit losgelöst und das ist halt zentral. Also welche Konsequenzen ziehe ich daraus persönlich? Und da wäre es natürlich gut, wenn man sich auf Gemeinsamkeiten einigen kann und das ist aber genau das, was wir auch immer wieder versuchen von unserer Seite aus, also AMCHA Deutschland, auch die Arbeit programmatisch zu begleiten. Also wir haben uns deutlich weiterentwickelt von einer Organisation, die eben vor allem finanzielle Unterstützung geleistet hat, von Deutschland aus für die Arbeit von AMCHA in Israel hin zu ja, einem vielfältigen Programm von Begegnungen mit Therapeutinnen und Sozialarbeitenden von AMCHA Israel, mit anderen internationalen Personen, die in dem Bereich tätig sind, um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Wir haben jetzt ein Programm gestartet, auch mit palästinensischen Therapeutinnen in Israel. Und auch da gibt es ja bei den Menschen, die bei AMCHA arbeiten, sehr vielfältige Hintergründe. Viele natürlich aus Familien, wo selbst Eltern, Großeltern, Angehörige die Shoah überlebt haben. Aber zum Teil eben auch palästinensische Israelis, die dann bei AMCHA arbeiten. Und das ist sozusagen der Kern, den wir da immer in den Mittelpunkt stellen. Das humanitäre Anliegen primär und natürlich aber trotzdem unweigerlich auch eine Positionierung für Israel als Heimat der Menschen, die bei AMCHA Unterstützung finden.
Ja, vielen Dank. Es ist schon bei einigen der Ausführungen immer wieder vorgekommen. Ihr kooperiert mit Partnern in Israel, mit Partnerorganisationen, mit Individuen, Personen, die bei euch, für euch arbeiten, mit euch zusammenarbeiten. Wie sieht diese Arbeit, wie sind diese Beziehungen, diese deutsch-israelischen Beziehungen auch durchaus erweitert um diese palästinensische Dimension, die ja in der Arbeit von allen von euch auch wichtig ist? Wie sieht die gerade aus? Also wie sieht die heute aus? Jutta, du hattest schon erwähnt in den letzten Jahren, dass es so gut wie unmöglich war, Freiwillige nach Israel zu schicken. Aber was sind da die Herausforderungen in der Arbeit? Was seht ihr auch für Möglichkeiten? Sind in den letzten Jahren schon in den letzten Monaten, in den letzten Jahren neue Möglichkeiten entstanden? Wie werdet ihr vielleicht auch wahrgenommen? Habt ihr gemerkt, gibt es einen Wandel in der Wahrnehmung in euch gegenüber in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit?
Also wir haben in Jerusalem ein Landesbüro und auch KollegInnen vor Ort. Wir haben einen Landesbeauftragten und zwei weitere MitarbeiterInnen. Wir haben ein Gästehaus mit 48 Betten, das Bet Ben Yehuda in Jerusalem Talpiot, was jetzt eben von der Krise und den Reisewarnungen und den Angriffen auf Israel und den fortwährenden Konflikt, also bis jetzt vor ein paar Tagen, massiv eingeschränkt war, aber trotzdem weiter geöffnet war. Also auch dort haben weiter Begegnungen stattgefunden. Es sind so gut wie gar keine internationalen Gruppen mehr gekommen, aber manchmal sind welche gekommen. Also es gibt weiterhin auch Menschen aus der jüdischen Diaspora, natürlich, die nach Israel reisen, aber es gibt immer auch MultiplikatorInnen im deutsch-israelischen Jugendaustausch, die dann das Haus auch weiter besuchen. Also die versuchen eben die Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Mein Kollege in Jerusalem, Uriel Kashi, hat auch über digitale Formate den Kontakt weitergesucht und weiter gepflegt, also hat aus Israel heraus berichtet und dadurch dann auch mit zu einer weiteren Perspektive hier in der Debatte mit beigetragen. Und wir haben vor allem den Kontakt auch zu unseren PartnerInnen vor Ort gehalten. Und das ist wirklich extrem wichtig gewesen. Ich bin in der Zeit ein oder zweimal bin ich in der Zeit dort gewesen, seit dem 7. Oktober. Und auch dort, also das Leben vor Ort mitzubekommen, also zu dem Zeitpunkt vor allem eben die große Sorge um die Geiseln, die große Sorge um eine friedliche Perspektive und auch eine Sorge um die Menschen im Gazastreifen, die haben wir immer wieder erlebt und haben wir im Austausch erlebt. Wenn wir dort waren, haben wir auch eine große Dankbarkeit dafür erlebt, dass Menschen von außen den Kontakt halten. Also dass ich habe nicht erlebt, ihr könnt es nicht nachvollziehen oder warum seid ihr jetzt nicht noch stärker da, sondern ich habe immer eine große Dankbarkeit dafür erlebt, wenn ein Kontakt da war. Und den Kontakt habe ich sowohl zu FreundInnen als auch zu unserem offiziellen Freundeskreis, das ist der Verein, als auch eben zu ProjektpartnerInnen. Das habe ich ganz, ganz stark erlebt und gleichzeitig aber auch eine ganz, ganz große Verzweiflung darüber, dass Antisemitismus steigt. Also davor gibt es eine große, große Sorge. Also auch wenn es eine kritische Haltung zur rechtsextremen oder zu in Teilen rechtsextremen PolitikerInnen gibt, eine große Opposition gegen einen möglichen Demokratieabbau und damit auch einen Blick gibt in andere Länder. Also ist das immer begleitet von einer großen Sorge, dass Antisemitismus in Europa und in allen Ländern steigt. Und das wiederum sehe ich als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns. Unser Augenmerk liegt vor allem auch darauf, auf die Debatte hier in Deutschland zu gucken. Also nicht Menschen vor Ort vorzuschreiben, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben, aus einer sicheren Distanz so, sondern vor allem Einfluss auch auf Debatten hier zu nehmen. Und eine Sorge um den steigenden Antisemitismus zu haben, da zu gucken, mit unserer Bildungsarbeit und unserer Begegnungsarbeit dagegen anzuwirken und gleichzeitig auch einen steigenden antimuslimischen Rassismus wahrzunehmen und auch dort wenig differenzierte Blicke und das eben auch als eine Aufgabe von uns zu sehen. Also wir haben weiter Kontakt zu unserem PartnerInnen. Unser Gästehaus ist weiter offen. Es ist jetzt auch wieder eine gute Gelegenheit, also Reisen dorthin zu planen, das jetzt wieder mehr in den Angriff zu nehmen. Aber wir haben die Kontakte die ganze Zeit gehalten. Aber die Entsendung von Freiwilligen, von jungen Menschen, die Organisation von Austauschprogrammen, die war jetzt eben sehr, sehr stark eingeschränkt. Ne? Aber da hoffe ich, dass das jetzt ab jetzt eben wieder möglich ist.
Aufnahmezeitpunkt ist der 15. Oktober, also kurz nachdem die noch lebenden Geiseln entlassen worden sind. Und da ist die Hoffnung, dass sich die Situation verbessern wird für alle.
Also wir stehen als NRF natürlich auch konstant im Austausch mit israelischen Partnerorganisationen, mit den KollegInnen von NRF in Israel und natürlich mit FreundInnen und Familie. Ich war seitdem dreimal da, wenn ich mich nicht irre, und fliege auch morgen wieder hin. Also dieser Austausch besteht ständig. Wir hatten natürlich auch praktische Herausforderungen in der Organisation von Veranstaltungen, was sonst zu unserem Tagesgeschäft gehört, dass wir eben Partnerorganisationen hierher holen. Und wir hatten das jetzt mehrfach, dass Flüge eben zum Beispiel abgesagt wurden, dann kurzfristig aufgrund des Krieges mit dem Iran, wo dann gar nichts mehr flog und die Menschen natürlich auch andere Sorgen hatten darüber hinaus. In diesem Kontext ist es mir immer sehr wichtig, auch über die Lage der palästinensischen Israelis zu sprechen, weil natürlich die Geschichte des 7. Oktober nicht nur eine Geschichte des Angriffes auf jüdische Menschen war, das war es zu einem großen Teil, aber glaube ich, die Geschichte von PalästinenserInnen im Süden Israels oder arabische Israelis oder wie sie sich auch selber sonst bezeichnen mögen, die mit angegriffen wurden, die mit entführt wurden, die auch sich eingesetzt haben und geholfen haben, um Menschen zu retten, sei das aus den Kibbuzim, sei das aus dem Nova-Festival, die im Süden Israels, aber die auch in anderen sogenannten gemischten Städten, Haifa, Jerusalem und so weiter, gesagt haben, wir stehen jetzt zusammen, das war ein Angriff auf uns alle und wir lassen uns nicht entzweien. Und das war ja auch eine große Sorge, dass ähnlich wie 2021 eine Eskalation in und mit Gaza zu möglicherweise bürgerkriegsähnlichen Zuständen innerhalb Israels führen würde. Und dass das nicht geschehen ist, ist ja auch jüdisch-palästinensischer Zusammenarbeit innerhalb Israels zu verdanken. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die ich auch immer hier zu Lande in Deutschland stark mache, weil das, glaube ich, auch nochmal den Blick auf uns hier so ein bisschen uns gut tut zu sehen, dass es in Israel Menschen gibt, die trotz aller Differenzen und trotz allen Schmerzes auch in diesem Moment zusammenstehen. Und die andere Dimension ist tatsächlich neben den praktischen Herausforderungen, dass die Israelis, mit denen wir zusammenarbeiten, insbesondere auch Jugendorganisationen beispielsweise, von einer zunehmenden Isolation berichten. Also aus Dachverbänden werden beispielsweise Jugendverbände ausgeschlossen oder aus Sportverbänden oder. Diese Isolation nehmen Israelis wahr und das ist natürlich auch in der breiten Bevölkerung etwas, was den Menschen sehr große Sorgen macht. Der Foreign Policy Index von unserer Partnerorganisation mit WEM, einem israelischen Think Tank, zeigt sehr deutlich, dass Israelis das wahrnehmen und dass sie das nicht wollen, dass sie nicht, wie Netanyahu kürzlich angekündigt hat, Super Sparta sein wollen, die ganz alleine gegen alle anderen kämpfen, sondern dass sie wissen, wie wichtig die Beziehungen insbesondere auch zu Deutschland sind. Deutschland wird da immer wieder als zweitwichtigster Partner nach den USA genannt und für die Zivilgesellschaft, um jetzt nochmal auf unser Arbeitsfeld zurückzukommen, ist die Beziehung zu Deutschland noch einmal wichtiger. Natürlich insbesondere in Zeiten, wo die Zivilgesellschaft innerhalb des Landes stark unter Druck steht und wo in den USA ein diplomatisch ausgedrückt nicht gerade zuverlässiger US-Präsident im Oval Office sitzt, der natürlich auch selber gegen die kritische und demokratische Zivilgesellschaft im eigenen Land vorgeht. Und das heißt, es ist die Frage, wer wird sich denn stark machen für die Zivilgesellschaft, wenn beispielsweise Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn beispielsweise, wie immer wieder geplant ist, die Zivilgesellschaft mit einer Steuer belegt werden soll oder wenn in internationalen Dachverbänden aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung beispielsweise israelische Jugendorganisationen ausgeschlossen werden. Und da wird Deutschland, da wird die deutsche Zivilgesellschaft als starke Partnerin wahrgenommen und als eine der Kräfte, auf die man sich verlassen kann und die eben sich auch zu zivilgesellschaftlichem Engagement und zu Austausch bekennt. Und das zeigt, glaube ich, wie wichtig es ist, da nicht nachzulassen, gerade jetzt. Und gerade auch, also Stichwort geteilte Herausforderungen, gemeinsame Herausforderungen, weil ich finde, das klingt eigentlich noch zu nett. Wir stehen ja auch hierzulande vor Angriffen auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechte und so weiter und so fort. Und wir können dann eine Menge lernen von der israelischen Zivilgesellschaft darüber, wie man dagegen vorgeht, wie man mobilisiert, wie man Koalitionen aufbaut. Und da brauchen wir eigentlich mehr zivilgesellschaftlichen Austausch und nicht weniger.
Vielen Dank, Mario.
Ja, als zivilgesellschaftliche Organisation sehen wir die Herausforderungen in Israel genauso wie in Deutschland. Die Möglichkeitsräume werden kleiner und deswegen sind wir auch sehr froh, Teil vom Netzwerk Israel zu sein, das NAF Deutschland, um zu zeigen, die Zivilgesellschaft hat eine starke Stimme oder sollte eine starke Stimme auch haben. Und wir sind über die Kontexte hinweg miteinander im Austausch. Und das ist letztlich auch das, was uns in der Begegnung auch den Regierungsprogrammen, die wir jetzt innerhalb der Mitarbeitenden von Amcha Israel organisieren, versuchen. Also es ist natürlich nur Naja, man sagt dann immer ein Tropfen auf den heißen Stein oder ein anderes Sprichwort könnte auch gelten, was ein bisschen optimistischer ist, der stete Tropfen höhlt den Stein. Dass man also ja in dem Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, und die sind natürlich für uns als ja, kleinere Organisation eben auch begrenzt, diese Räume der Begegnung und des Dialogs schafft, gerade in Zeiten wie diesen, wo in Israel auch die innergesellschaftlichen Spannungen massiv zunehmen und Entsolidarisierung miteinander stattfindet. Und da zu versuchen, einen Raum zu schaffen und möglicherweise auch den Raum zu halten, um eben Verbindung zu schaffen, um Verständnis zu schaffen, das ist das, was wir unsererseits versuchen beizutragen, unter anderem mit palästinensischen und nicht-palästinensischen israelischen Mitarbeitenden.
Vielen Dank. Ja, zum Abschluss jeder Podcast-Aufzeichnung fragen wir unsere Gäste um eine Empfehlung, und zwar eine Empfehlung eines Ortes, wo unsere ZuhörerInnen sich diesen Podcast anhören können oder den Podcast nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht auch, wo man darüber nachdenken kann, wie die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene aussehen können. Und da würde ich euch gerne um Empfehlungen bitten.
Es gibt den perfekten Ort, diesen Podcast zu hören. Das ist die Terrasse im Beit Ben Yehuda, dem Gästehaus von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Jerusalem. Dort gibt es auch eine kleine Bibliothek mit einem Sofa. Also bei schlechtem Wetter könnte man das auch auf diesem Sofa hören.
Da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in Jerusalem bin, einkehren. Danke, Jutta.
Das kann man sowohl im Beit Ben Yehuda als auch überall woanders machen. Essen bringt ja Menschen zusammen, und vielleicht beim Kochen oder Essen ist eine gute Gelegenheit, ja, auch für Gesprächsstoff zu sorgen. Und eben, was du auch gesagt hast, Jutta, was glaube ich so wichtig ist, irgendwie mehr Fragen zu generieren, als immer die Antwort parat zu haben.
Danke.
Also ich glaube, alle, die generell in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten und zu dem Thema, insbesondere in den letzten 2 Jahren, wissen ja, dass das ein Marathon ist und kein Sprint. Und in diesem Sinne, ich entschuldige mich für die sehr platte Analogie, aber tatsächlich, ich höre lange Podcasts meistens, wenn ich mein Halbmarathon-Training mache. Und wenn man dann so gerade jenseits von einer Stunde läuft, ist ein spannender Podcast genau das Richtige, um sozusagen, damit einem die Kilometer auch nicht ganz so schwer fallen. Also es ist eine sehr vereinzelte sozusagen Art und Weise, Sport zu treiben, aber dann kann man so ein bisschen den Kopf frei bekommen und den Blick über das Tempelhofer Feld schweifen lassen und mal einen guten Podcast hören von einer Stunde.
Ich würde auch noch eine Empfehlung dazu geben. Ich höre Podcasts besonders gerne in der S-Bahn zum Moses Mendelssohn Zentrum. Dabei kann man auch wunderbar jüdische Geschichte kompakt hören. Ich möchte mich bei allen von euch bedanken. Lukas Welz von Amcha Deutschland, vielen, vielen herzlichen Dank. Genauso an Jutta Wedowin von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und Maya Soyref vom New Israel Fund Deutschland. Ich würde das Gespräch gerne weiterführen. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen genauso geht, dass wir Gespräche weiterführen, dass wir uns Fragen stellen, dass wir auch zuspitzen, pointiert, und dass wir aber gleichzeitig versuchen zu sehen, dass wir zusammenarbeiten und zusammen auf eine bessere Zukunft hinarbeiten und dass das unsere demokratische Art und Weise ist, das zu tun, und dass wir da eine sehr wichtige Rolle haben und auch unsere kleinen Stimmen ganz, ganz besonders wichtig sind. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank an euch alle drei.
Damit sind wir am Ende der 16. Staffel mit dem Oberthema der deutsch-israelischen Beziehungsgeschichten angelangt. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in dieser Reihe von Anna Dorothea Ludewig und mir, Miriam Rürup, die wir uns jetzt von Ihnen als Kuratorinnen dieser Staffel verabschieden. Und Sie kennen es schon, damit auch den auditiven Staffelstab wieder von Potsdam nach Hamburg ans IGDJ und an meinen Co-Host Björn Siegel weiterreichen. Vorher aber freuen Sie sich doch schon jetzt mit uns gemeinsam auf die kommende Folge dieses Podcasts, wenn wir wieder, wie jedes Jahr im Dezember, mit einer aus Hamburg und Potsdam zusammen produzierten Weinoka-Spezialfolge online gehen. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei dieser Sonderfolge wieder dabei sein werden. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.